Ich beginne meine Betrachtung heute Vormittag mit einem wunderschönen Gebet aus dem Alten Testament, aus dem Buch der Weisheit. Es ist eines der schönsten Gebete, das ich immer wieder gerne mir zu eigen mache. Gott der Väter, Herr des Erbarmens, du hast das all durch dein Wort gemacht. Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht. Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten und Gericht halten in rechter Gesinnung. Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront, und verstoß mich nicht aus der Schar deiner Kinder. Ich bin ja dein Knecht, der Sohn deiner Magd, ein schwacher Mensch, dessen Leben nur kurz ist und gering ist meine Einsicht in Recht und Gesetz. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt und was recht ist nach deinen Geboten. Sende sie vom heiligen Himmel und schicke sie vom Thron deiner Herrlichkeit, damit sie bei mir sei und alle Mühe mit mir teile und damit ich erkenne, was dir gefällt. Denn sie weiß und versteht alles. Sie wird mich in meinem Tun besonnen leiten und mich in ihrem Lichtglanz schützen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bitte glauben Sie mir, dass ich nicht zu Ihnen gekommen bin nach dem Motto, jetzt will ich es denen aber mal sagen. Wissen Sie, vor jeder Predigt und vor jeder Verkündigung ist es mir so eindeutig klar, dass wenn er nicht zu Wort kommt, unser Reden alles sinnlos ist. Wenn er nicht zu Wort kommt. Es gibt ja ein wunderschönes Bild oder Beispiel in der Biografie des großen Propheten Johannes des Täufers, den Jesus ja den Größten genannt hat, der von einer Frau geboren wurde. Das Besondere an diesem Propheten war, dass er sich so in den Dienst Gottes stellte, dass er sich selber total zurückgenommen hat. Er wollte wirklich nur die ganz feine, sensible Membran sein für das Wort Gottes, dass er durchkommt. Und dass nicht irgendwie eine private Meinung verkündet wird, nicht irgendein ideologisches, ausgedachtes Etwas, sondern er selber, Gott. Deswegen sagte Johannes, er muss wachsen, ich muss immer geringer werden, immer feiner, immer sensibler. Das geht so weit, dass er sich so in den Dienst stellt, dass er gar nicht mehr nach seinem eigenen fragt, bis er im Gefängnis ist. Und dort zum ersten Mal über sich selber nachdenkt. Habe ich denn all das richtig gemacht? Habe ich wirklich die Wahrheit verkündet? War ich wirklich Werkzeug? War der, auf den ich hingewiesen habe und dem meine ganze Sendung galt, wirklich der verheißene Messias? Und da wird er selber ganz persönlich auf die Glaubensprobe gestellt. Aber wie gesagt, zunächst ist der Prophet und ganz im Dienst für das durchlässige Wort Gottes, das er gewissermaßen unverkürzt und ungeschmälert durch sich an die Menschen bringt. Wissen Sie, was ich den Leuten oft in der Predigt sage? Wir, die wir den priesterlichen Dienst vollziehen in der Kirche und das Wort Gottes verkünden, wir haben etwas zu verkünden, was wir nicht begreifen. Und wir haben etwas zu tun, was wir nicht können. Wenn er es nicht tut, wenn er die Wahrheit ist, nicht verkündet und wenn wir uns diesem Wirken Gottes nicht zur Verfügung stellen, ist alles umsonst. Das sei einfach mal so als eine grundsätzliche Vorrede gesagt. Denn unter diesem Motto trete ich also auch hier an. Ich mache in keiner Weise den Anspruch geltend, dass ich der heilige Johannes der Täufer wäre. Aber ich möchte wirklich im Dienst der Wahrheit stehen. Und die Wahrheit ist immer von einer anderen Kategorie als das, was Menschen für Wahrheit halten. Wir haben eben von der Weisheit Gottes gesprochen. Die Weisheit war schon da, als er die Welt erschuf. Und er weiß genau, warum und wozu alles auf Erden da ist. Wenn wir also diesen Urgrund, diese Prämisse, möchte ich sagen, wegnehmen von unserer Weltanschauung, dann kommen wir auf eine Logik, die ich gestern die Anthropologik genannt habe, die also nicht mehr Gott, den Schöpfer und Urheber unseres Lebens, einbezieht, sondern sich dann selber gewissermaßen einen Weg suchen muss, der auf keinen Fall zum Ziel führt. Ich erinnere mich an die Umfrage, die gemacht wurde, einmal in einer Bischofsstadt, in einer Domstadt, wo die Leute, die vielleicht aus der Kirche kamen, von einem Reporter gefragt wurden, sagen Sie mal, können Sie mir sagen, was der Sinn Ihres Lebens ist? Und die Leute mit den Schultern zuckten und sagten, habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht, gute Frage. Und einige sagten, den Sinn, den muss man sich selber geben. Das kann es doch nicht sein. Das kann es nicht sein. Wir sind doch kein Zufallsprodukt. Wir sind doch auf der Erde, weil er uns gewollt hat und weil er mit uns einen bestimmten Plan hat. Und deswegen wollen wir uns einlassen auf seine Weisheit. Wissen Sie, ich habe einmal einen Mann erlebt bei einem Vortrag. Damals war ich noch Gefängnisseelsorger. Und da hatten wir ein Treffen in Paderborn. Und uns wurde, das ist schon lange her, ein Dozent, ein Referent vorgestellt, dessen Name bis dahin völlig unbekannt war, zumindest deutschlandweit. Und der Gefängnisseelsorger von Paderborn, der war so begeistert von ihm, sagte, der soll uns den Vortrag halten. Also wir saßen da alle gespannt, lauschten und es war unglaublich. Es war unglaublich. Also wir waren alle fasziniert von dem, was dieser Theologe sagte. Hier oben, fasziniert. Und in meinem Herzen war dauernd die Botschaft, alles falsch, alles falsch. Es gibt diese zwei Ebenen, von denen ich gestern schon gesagt habe, die Ebene des Verstandes, die eine bestimmte Logik mit Wohlwollen folgt, wenn sie gut dargelegt wird, aber im Herzen fragt man nach der Prämisse. Stimmt das? Das war alles logisch richtig, aber der Ansatz war falsch. Wie in der Mathematik, da können Sie logisch durchrechnen, wenn der Ansatz falsch ist, ist das Ergebnis auch falsch. Dieser Mann hieß Drewermann. Ich habe mich später mal einmal mit ihm öffentlich gefetzt. Sehen Sie, es geht wirklich jetzt um diese ganz andere, um die Weisheit Gottes. Wenn wir also davon sprechen, wozu ist der Mensch geschaffen? Der Mensch ist dazu geschaffen, um heilig zu sein. Und jetzt frage ich Sie, ist das eine Anmaßung? Ist das eine Anmaßung? Ist das etwas, was wir uns nehmen, was uns gar nicht zusteht? Heilig zu sein. Sie wissen, dass es ein Problem ist, so mit Heiligenverehrung. Nehmen wir also Gott etwas weg, was ihm gebührt und wollen es für uns in Anspruch nehmen? Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, lesen wir folgende Sätze. Der Vater der Herrlichkeit erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt. Wozu sind wir berufen? Zur Heiligkeit. Und in demselben Brief, im ersten Kapitel, beide Verse sind im ersten Kapitel entnommen, steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt, vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Wir sind zur Heiligkeit berufen. Was heißt das eigentlich, Heiligkeit? Es ist im Grunde die größte Form der Vollendung, die man sich, ich sag's ehrlich, gar nicht vorstellen kann. Wir können uns nicht einmal vorstellen, wie wir einmal in der Vollendung, sprich im Himmel, sein werden. Das können wir uns nicht vorstellen. Wie schön der Mensch ist. Schon hier angelegt auf der Erde, wie schön der Mensch ist. Wissen Sie, was die Botschaft Jesu in der Begegnung mit den Menschen so unwahrscheinlich umwerfend gemacht hat? Dass er immer die Schönheit selbst in den größten Sündern noch gesehen hat. Die waren ja alle zur Heiligkeit berufen. Ich habe gerade gestern das mich beeindruckende Zeugnis eines ehemaligen Gefängnisdirektors aus Österreich gelesen. Und der hat genau das bestätigt, was ich immer als Argument gebracht habe. Stellen Sie mal vor, ein Mensch wird in dieses Leben geworfen. Und die meisten Gefangenen im Gefängnis kommen zu über 90% aus zerrütteten Familienverhältnissen. Wird ins Leben geworfen mit einer Zukunftsprognose von minus 40. Das heißt also, die Vollkommenheit des Menschen fängt erst mit dem Nullgrad an, aber mit minus 40 fängst du an. Kommst, wirst straffällig, kommst ins Gefängnis, bist ein Versager und bringst es so nichts, sondern lebst dein Leben so armselig dahin. Ich habe wirklich solche Menschen zuhauf kennengelernt. Und dann strengt dieser Mann sich an, dass er am Schluss es auf minus 10 bringt. Das heißt auf Deutsch, er hat es noch nicht erreicht, nicht einmal auf dieses Level zu kommen, plus 1 oder plus 2. Und ein anderer wird ins Leben geworfen, hat ein gutes Elternhaus und hat ein Guthaben von plus 20 und baut darauf auf und bringt es bis zu 28 plus. Jetzt stehen beide vor Gott. Der eine, der im Minusbereich geblieben ist, hat immerhin 30% gut gemacht und der andere nur 8%. Wie bewertet Gott die Menschen? Äußerlich bleiben sie Loser und Versager, aber vor Gott steht der Mensch ganz anders da. Wir sind zur Heiligkeit berufen und wir wissen eines: Gott gleicht die Defizite aus. Dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, um die Defizite auszugleichen. Wissen Sie, ein Vers, der mich immer wieder berührt, ist von Thomas von Aquin, dem berühmten Theologen des Mittelalters, der einen eucharistischen Hymnus Adoro te devote geschrieben hat, Gottheit tief verborgen. Und da kommt ein Wort vor: Schon ein kleines Tröpfchen deines Blutes, schon ein kleines Tröpfchen sühnet alle Schuld. Überlegen Sie einmal, wie viele Tropfen Jesus vergossen hat. Schon ein kleines Tröpfchen sühnet alle Schuld. Das lässt uns hoffen. Und wenn wir eines Tages vor Gott stehen in der Herrlichkeit, die wir uns noch nicht vorstellen können, dann dürfen wir wissen, es ist das Werk seiner Barmherzigkeit, dass wir so sein dürfen. Also, wie gesagt, er hat uns auserwählt, schon vor der Erschaffung der Welt waren wir in seinen Gedanken. Er kannte jeden bereits bei seinem Namen, jeden von uns, vor Erschaffung der Welt. Und er konnte sich ja ausdenken vor Erschaffung der Welt, was aus dieser Welt werden würde. Betrachten Sie einmal das Elend. Und trotzdem sprechen wir von Heilsgeschichte. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Nicht, weil wir so tüchtig sind, sondern weil er so barmherzig ist. Das heißt also, Heiligkeit ist nicht eine Sache, die der Mensch sich erleisten kann. Es geht nicht. Wie sollten wir das machen? Wir wissen ja nicht einmal, wie unsere Vollkommenheitsgestalt aussähe, wenn sie verwirklicht würde. Wissen wir nicht einmal. Also wir sagen, höchste Form der Heiligkeit, das ist höchste Form der Liebe, höchste Form der Vollkommenheit, höchste Form von Freude. Wir können uns das alles nicht vorstellen. Es ist das Wesen Gottes, das uns sozusagen als Geschenk dargeboten wird. Und der heilige Paulus hat das einmal dargestellt im Philipperbrief, wie der Mensch am Anfang der Schöpfung sich gegen Gott gestellt hat und der Versuchung zum Opfer gefallen ist, die ihm sagte, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und wenn der Mensch sich betrachtete in seiner Ausstattung als Ebenbild Gottes, dann konnte er sehr leicht in diese Arroganz verfallen. Sich das selber zuzuschreiben, was ihm nur aus Gnade, aus Liebe gewährt war. Sich das selber anzumaßen und gewissermaßen gegen Gott zu stellen. Und das hat der heilige Paulus angedeutet im Philipperbrief im Kapitel 2, Vers 6. Wenn er also Jesus als unseren Maßstab und unsere Orientierungsmarke vor Augen stellt, dann sagt er, gleicht euch ihm an, er war wie Gott, also Gott gleich, hat aber sein Gottgleichsein nicht wie einen Raub an sich gerissen und für sich behalten. Und damit hat er indirekt genau das beim Namen genannt, was die Ursünde des Menschen war. Er hat sozusagen seine wunderbare Ausstattung, Ebenbild Gottes zu sein, und das ist im Grunde schon die Berufung zur Heiligkeit. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis, heißt es im Buch Genesis Kapitel 1. Und der Mensch hat es wie ein Raub an sich gerissen, und Jesus, also der Sohn Gottes, hat in seiner Menschwerdung, obwohl es ihm zustand, wir sagen rechtmäßig, darauf verzichtet. Er hat sein Gottgleichsein sozusagen nicht als Privileg auf der Erde mit sich herumgetragen. Er wollte sein wie ein Mensch. Er wollte sein wie einer, der bei Minus anfängt. Denn er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und ist wie ein Verbrecher gestorben, mit Minus in den Augen der Menschen. Wenn man das bedenkt, dann müsste man also, ich möchte sagen, vor Ehrfurcht und vor Schauder über diese Größe und Liebe Gottes ganz klein werden, ganz klein. Also das Wort Privileg, das kommt ja aus dem Lateinischen privare, klauen, ja, sich aneignen. Wissen Sie, wenn Sie mal irgendwo hinkommen und sehen an einem Haus oder an einem Gartengrundstück ein Schild, privat, betreten, verboten, dann wissen Sie, das ist alles geklaut. Denn es gehört uns ja nichts. Wissen Sie, die einfachste Philosophie, die lesen Sie im Buche Hiob, wo es da heißt, nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter und genauso nackt kehre ich dahin zurück. Das heißt also, alles, was sich zwischen diesen beiden Nacktheiten der Geburt und des Todes abspielt, das ist einfach mir zu Händen gegeben als Geschenk, als eine Gabe zur Verwaltung, aber nicht zum Eigentum. Das gibt es nicht. Wissen Sie, der große Fehler, den wir heute machen und leider im kirchlichen Leben auch anwenden, ist, dass wir gewisse säkulare Denkstrukturen auf unser geistliches Leben übertragen und dann zum Beispiel von Rechten sprechen. Also in der katholischen Kirche ist es zurzeit eine große Mode geworden. Gleichberechtigung, Männer und Frauen. Sie kennen ja die Diskussionen heute. Wissen Sie, vom Schöpfer her gibt es überhaupt kein Recht. Gibt es nicht. Der Mensch ist aus reiner Gnade. Wir können nichts beanspruchen. Auch unsere Heiligkeit können wir nicht beanspruchen. Wir sind Geschöpfe. Wir sind ein Nichts. Und dass wir etwas sind, haben wir ihm zu verdanken. Ihm allein. Dass es sogenannte Menschenrechte gibt, das haben wir dem Sündenfall zu verdanken, durch den der Mensch zum Ego mahnen wurde. Und dadurch, dass einigermaßen unser Leben geschützt bleibt und nicht durch andere aufgefressen wird, muss es Menschenrechte geben. Das ist in Ordnung. Das hat aber mit dem Sündenfall zu tun. Aber vor Gott haben wir kein Recht. Gott will, dass wir heilig sind. Seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Er spricht es uns ja zu. Der Teufel hat es den Menschen im Paradies sozusagen so untergejubelt, als wenn der Mensch von Gott etwas vorenthalten bliebe. Ist es wirklich erlaubt, dass ihr von allen Bäumen des Gartens essen dürft? Das Misstrauen ist das Erste, was in das Herz des Menschen gesät wird. Und dann am Schluss der Aufstand, die Rebellion gegen Gott. Dabei gibt es uns ja. Er sagt ja, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Er schenkt es uns doch. Wir müssen uns gar nicht anstrengen. Aber wir dürfen nicht anmaßend sein. Wir dürfen nicht anmaßend sein. Das Erste, was über die Heiligkeit des Menschen ausgesagt ist, ich habe schon gesagt, im Buch Genesis, Kapitel 1, dann sprach Gott, lasst uns den Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Und dann schuf er ihn als Mann und Frau. Das habe ich, glaube ich, schon das letzte Mal erklärt, was das bedeutet, dass der Mensch darin in der Unterschiedlichkeit der Personen ein Abbild des dreifaltigen Gottes ist. Und deswegen dürfen wir diese Unterschiedlichkeit nicht wegwischen, sonst würden wir unseren Ursprung verraten. Verstehen Sie das? Deswegen diese ganze Gender-Ideologie ist eine der schlimmsten, gefährlichsten Irrlehren, die sich gegen den Menschen und seine Natur richtet. Gott hat jedem seinen Weg zugedacht, dem Mann und der Frau. Und gerade diese Unterschiedlichkeit ist eine Voraussetzung für Fruchtbarkeit. Denn die Dreiheit kommt erst zusammen, zustande, durch die liebende Vereinigung dieser beiden. Und dann ist das Kind sozusagen die fleischgewordene, inkarnierte Liebe von Mann und Frau. Und damit ist das Dreifaltigkeitsbild in der Abbildlichkeit menschlicher Gemeinschaft sichtbar. Dazu sind wir geschaffen. Wir dürfen uns nicht von falschen Ideologien und falschen Anthropologiken verirren lassen und verführen lassen. Also wir sollen auch sein wie Gott, aber nicht aus Anmaßung. Deswegen lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 15, wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich, euer Gott, bin heilig. Levitikus, das ist das dritte Buch oder vierte Buch Mose, oder? Kapitel 19. Sie zitieren immer nach Mose, gell? Levitikus ist das dritte Buch Mose. Kapitel 19, Vers 2. Und dann heißt es noch einmal im ersten Thessalonicher Brief bei Paulus, das ist der Wille Gottes, eure Heiligkeit, nicht mehr, nicht weniger. Jetzt darf ich Ihnen mal etwas als Katholik sagen, aber bitte verstehen Sie das in keiner Weise als Kritik. Ich bin ja oft gefragt worden nach der Marienverehrung. Die Marienverehrung kommt, die Marienverehrung wird ja oft als eine Art, wie soll ich sagen, Stolperstein in der Ökumene auch angesehen. Und ich bin sehr oft auch im Gefängnis früher ich war ja in Kassel in einer evangelischen Umgebung und war in vielen ökumenischen Kreisen tätig, gefragt worden nach dem Stolperstein der Marienverehrung. Dann habe ich immer gesagt, wissen Sie, das kommt von einer optischen Täuschung. Und diese optische Täuschung will ich Ihnen jetzt mal erklären. Wenn Sie einmal im Himmel sein werden, das werden wir ja alle hoffentlich, da sehen wir uns dann wieder und dann sehen wir uns unter ganz anderen Umständen wieder. Wenn wir uns also im Himmel wiedersehen, dann werden Sie natürlich auch erstmal auf Jesus schauen. Jesus in seiner völlig vollen göttlichen, wiederhergestellten göttlichen Herrlichkeit, die er auf Erden ja abgelegt hatte gewissermaßen, in seiner vollen Herrlichkeit. Und dann sehen Sie auf einmal daneben Maria, seine Mutter, in derselben Herrlichkeit. Also ein Protestant, der rebelliert. Aber jetzt kommt's, der Unterschied. Was er vom Wesen ist, ist der Mensch aus Gnade. Denken Sie mal darüber nach. Was er, der Herr, vom Wesen ist, sind wir aus Gnade. Das heißt also, wenn man es mal so jetzt übersetzen wollte, wenn der Engel Gabriel da in Nazareth, ich komme da nochmal drauf zu sprechen, zu Maria kommt und sagt, du bist voll der Gnade, so wird das übersetzt. Manchmal, manche übersetzen etwas anderes, du bist die Begnadete oder so. Aber es deutet an die Fülle der Gnade. Und dann bedeutet das, sie kann das nur sein, weil sie leer ist von allem, was nicht Gnade ist. Das heißt, du bist ein armseliges Geschöpf. Ancilla Domini nennt sie sich, Sklavin. Sklavin des Herrn. Ein Sklave ist ein Werkzeug, mit dem der Herr machen kann, was er will. Der Sklave hat das zu tun, was der Herr sagt. Und er hat keine eigene Meinung zu haben. Das ist das Merkwürdige, dass Gott den Menschen zu einer solchen Herrlichkeit berufen hat, dass man ihn nicht mehr von Gott unterscheiden kann. Verstehen Sie? Das klingt heretisch. Aber wir verstehen es unter dem Aspekt, dass der Mensch wirklich von sich aus ein Nichts ist vor Gott. Und aus diesem Nichts macht er etwas Großartiges. Und da ist keinerlei Spalt für Arroganz übrig, dass wir uns darauf etwas einbilden könnten. Wissen Sie, wenn Sie den heiligen Franziskus gefragt hätten, Franz von Assisi, warum bist du so ein großer Heiliger? Wissen Sie, was er Ihnen gesagt hätte? Es gibt ja eine berühmte Geschichte, wie er mit Bruder Maceo unterwegs ist, irgendwo durch das Land in Italien. Bruder Maceo geht immer so ein paar Schritte hinter seinem verehrten Meister her. Und immerzu ruft er aus, warum dir? Warum dir? warum dir? Das wird dem Franziskus dann doch zu lästig. Dann dreht er sich um und sagt, Bruder Maseo, warum rufst du immer aus? Warum dir? Warum dir? Warum laufen dir alle Leute nach? Warum machen sie wegen dir ein solches Aufsehen? Warum wollen sie dir alle begegnen? Warum hat Gott dir so viel geschenkt? Und da blieb Franziskus stehen, ganz in sich versunken. Und dann blickte er Bruder Maseo an und sagte, Bruder Maseo, du willst wissen, warum mir die Leute alle begegnen wollen, warum sie aus mir so ein Aufsehen machen, warum mir Gott so viele Gnaden geschenkt hat. Das hat mir das göttliche Auge offenbart, das alle Menschen auf Erden sieht. Und unter allen Menschen, den Nichtswürdigsten, den Armseligsten, den Verruchtesten von allen ausersehen hat, um vor den Menschen zu demonstrieren, dass er das Schwache erwählt, um das Starke zu beschämen. Das war seine Antwort. Das ist unsere Heiligkeit, unsere Armut, verstehen Sie? Je ärmer wir sind vor Gott, deswegen auch die Seligpreisung. Selig, die arm sind vor Gott, ihnen gehört das Himmelreich. Und da sind wir bei den Seligpreisungen, auf die ich noch näher eingehen werde, denn vor zwei Jahren, am 19. März 2018, hat Papst Franziskus eine Enzyklika herausgegeben unter dem Titel Gaudete et Exultate, das heißt, freut euch und jubelt. Das ist nämlich das Ende der Seligpreisungen der Bergpredigt, wo also in den 8 Seligpreisungen am Schluss die selig gepriesen werden, die um seines Namens willen verfolgt werden. Und dann heißt euch, freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Die Seligpreisungen sind eigentlich nichts anderes als Himmelreich-Verheißungen, nichts anderes als ein Zuspruch der Heiligkeit, zu der der Mensch berufen ist. Und deswegen hat er dieses Schreiben genannt Gaudete et Exultate, über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute. Und eigentlich mache ich mich jetzt nur wiederum zum Sprachrohr dieser Botschaft, die so wunderschön ist, weil sie, wie gesagt, von Jesus in der Bergpredigt ausgesprochen, uns genau das verheißt, was wir gar nicht für möglich gehalten hätten. Stellen Sie einmal vor, die meisten Leute zur Zeit Jesu gehörten zu den Abgehängten. Denn der alttestamentliche Kult und die alttestamentliche Frömmigkeit bestand eigentlich in nichts anderem als in der Erwartung des verheißenen Messias. Also des Retters und Erlösers. Aber da der Messias ja eine Weile ausblieb und man nicht richtig wusste, in welcher Gestalt er daherkommen würde, hat man sich sein eigenes Messiasbild zurechtgemacht. Der eine hat einen politischen Messias gesehen, der die Römer aus dem Land treiben würde. Ein anderer den vielleicht, der so in Götter- und Menschengestalt daherkäme. Man hat sich da merkwürdige Vorstellungen gemacht. Am Schluss war die Messias-Erwartung rituell, wie soll ich sagen, rituell erstarrt. Nur noch ein bloßer Ritus. Und man hatte sich als Ersatz für den noch nicht angekommenen Messias seine eigene Gesetzesfrömmigkeit geschaffen, nach der man sich selber erlösen konnte. Das konnten natürlich nur die ganz, ganz Gerechten, die sich an jeden Buchstaben des Gesetzes halten konnten. Die meisten fielen da durch den Rost hindurch. Das waren die Armen, das waren die Vergessenen, an Rand gedrängten. Dazu gehörten auch schon die Leute jenseits von Samarien in Galiläa. Kann aus Galiläa überhaupt was Gutes kommen? Denn die waren ja schon halbe Heiden, so hat man das gesehen. Und dass es da Fischersleute gab am See Genezareth, die wirklich noch den tiefen Glauben und die Sehnsucht nach dem Messias hatten, das war schon ungewöhnlich. Und dann gab es noch so zwei alte, das waren halt so Kirchenwanzen, die haben da im Tempel von Jerusalem noch dran geglaubt, dass der Retter von Israel kommen würde. Die eine war eine Witwe, eine alte, verschrumpelte Frau, die hieß Hannah. Und dann noch so ein alter Mann, der hieß Simeon, die waren sowieso schon ein bisschen senil. Und man ging da naserümpfend an denen vorbei, denn die Pharisäer und die hohen Priester wussten ja besser, was man unter Messias-Erwartung zu verstehen hatte. Aber ausgerechnet diese Leute, die betend den Messias in einer tiefen Demut erwartet haben, die haben ihn erkannt. Die haben ihn gesehen. Und dann gab es auch noch diese große Menge, diese noch gar nicht richtig beschreibbare Menge von Leuten, die also schon gar nicht mehr an all das glaubten und sich sowieso als völlig unfähig ansahen für das Reich Gottes. Da gehörten die Hirten von Bethlehem dazu, die Zöllner und die Dirnen und die, Sie wissen ja, das ganz gemeine Volk, das also keine Theologie studiert hatte und so. Und die sind Jesus nachgelaufen und da standen, saßen sie da auf dem Berg, es waren ja tausende von Leuten, es war überhaupt ein akustisches Problem, die richtig sich verständlich zu machen vor so vielen Leuten. Man kann mal drüber nachdenken, wie Jesus das gemacht hat, in einer Zeit, wo es noch keine Lautsprecher gab. Und dann hat er diesen Leuten zugerufen, selig ihr Armen, euch gehört das Himmelreich. Da spitzen sich die Ohren, verstehen Sie? Ach so, wir sind gemeint, wir. Das hatten die gar nicht mehr geglaubt. Die waren ja auch erst so irgendwie dem falschen Glauben nachgelaufen. Ach so, jetzt kommt der Wunderheiler, der uns alle gesund machen kann, oder der Brotgeber, der uns alle satt machen kann. Also irgendwie, die Messias-Verheißungen haben die seltsamsten Formen von Vorstellungen angenommen. Aber Jesus hat das alles auf die Himmelreichebene gestellt. Selig seid ihr. Und da auf einmal geht die Botschaft an alle. Ihr seid alle, ohne Ausnahme zur Heiligkeit berufen. Alle. Ich bin also jetzt nicht der Vertreter einer Universalerlösung, dass alle Menschen am Schluss im Himmel und keiner mehr in der Hölle ist. Das bleibt das Geheimnis Gottes. Wir können das nicht ergründen. Aber ich bin sicher, dass der heilige Augustinus recht hat, wenn er sagt, wir werden uns einmal wundern, dass viele, die draußen sind, auf einmal dort drin zu finden sind. Und viele, die meinen, sie seien drin, die sind draußen. Das heißt also, Jesus hat seine wunderbaren Wege, uns zu dieser wunderbaren Vollkommenheit zu führen, zu der wir berufen sind. Es sollte also das Selbstverständlichste der Welt sein, dass wir Menschen einmal darüber nachdenken, woher komme ich, wohin gehe ich, wer bin ich und wer soll ich sein? Wohin geht mein Leben, wohin mündet es ein? Darüber müssen wir uns nachdenken, müssen wir uns Gedanken machen. Es wäre doch unmöglich, wenn wir, sagen wir mal, wie ein Passagier in einem ICE säßen und der Schaffner kommt zu uns und fragt, wo wollen Sie hin? Ja, gute Frage, können Sie mir da vielleicht mal helfen? Wissen Sie, wir müssen doch wissen, wohin die Reise geht. Wir können doch nicht unsere Kraft und all das verschleißen, wie wir das tun im Beruf und in der Familie und so weiter, unsere Kraft verschleißen und nicht wissen, wozu. Wir haben ein Ziel, das Gott uns gestellt hat. Ich verbringe seit mehr als 45 Jahren meinen Urlaub in der Schweiz. Immer am bestimmten selben Ort. In der Nähe, wo der berühmte Einsiedler Bruder Nikolaus von Flüe gelebt hat. Vielleicht bekannt. In der Innerschweiz, nicht weit von Luzern, jenseits des Vierwaldstätter Sees im Gebirge. Dort hatte er seine Klause. Und ich habe dort auch meine Klause, eine Urlaubskapelle mit einem kleinen Wohnraum angebaut und dort kann ich wunderschön immer meinen Urlaub machen, wie so ein Saison-Einsiedler. Und dort halte ich auch jeden Tag die Heilige Messe und da kommen dann verschiedene Leute von der Nachbarschaft dazu. Und es war vor etwa 40 Jahren, da waren die Kinder des Nachbarbauern noch klein, die kamen dann jeden Tag zur Messe. Und dann war wieder ein Heiligengedenken an der Tagesordnung und da habe ich den Kindern von den Heiligen erzählt. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, auch ihr sollt einmal heilig werden. Naja, die Kinder gingen nach Hause und abends, als ich zu der Bergbäuerin kam, die hat mich nämlich abends immer verpflegt, da war sie ganz aufgeregt und sagte, Herr Pfarrer, was haben Sie denn heute mit den Kindern gemacht? Da sage ich, was ist denn los? Ja, die kamen völlig aufgelöst aus dem Gottesdienst und haben gesagt, stell dir vor, Mutter, was der Pfarrer gesagt hat, wir sollen heilig werden. In der ganzen Geschichte der Schweiz gibt es nur einen einzigen Heiligen, den Bruder Klaus, der seine 10-köpfige Familie verlassen und in die Einsamkeit, in die Klause gegangen ist. Und so sollen wir werden. Wissen Sie, das sind Vorstellungen von Heiligkeit, die völlig verschroben sind. Aber die weit verbreitet sind. Man sieht dann die blassen, gipsgegossenen heiligen Figuren in den Kirchen stehen, dem Gottes Willen. Ich möchte auf keinen Fall so ein Typus werden. Ja, wissen Sie, ein berühmter Theologe, der dann später Papst geworden ist, war Josef Ratzinger. Und er hat in einem Interview einmal auf die Frage, wie viele Wege gibt es zu Gott? Die bemerkenswerte Antwort gegeben, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen auf der Erde gibt. Das ist eine wunderschöne Antwort. Wissen Sie, von einem Dogmatiker und dann noch Katholik hätte man erwartet, es gibt nur einen Weg, da hat sich jeder dran zu halten und wenn ihr nicht so werdet, dann seid ihr verloren. Völlig daneben. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen auf der Erde gibt. Für jeden hat Gott einen ganz bestimmten Weg. Wir sind keine Kopien und wir dürfen uns auch nicht irgendwie bemühen, eine Kopie von irgendeinem Menschen zu werden. Wir dürfen zwar manchmal auf andere schauen, die uns Mut machen, aber wir dürfen es nicht vergleichen. Das erlebe ich übrigens auch in der Priesterausbildung in Heiligenkreuz, wo ich bin. Da muss ich immer auch den jungen Mönchen, muss ich sagen, wir dürfen uns nicht vergleichen. Sonst wird man minderwertig komplexiert. Dann kriegt man Minderwertigkeitskomplexe. Dann der kann das und der ist das und der hat die Fähigkeit, der andere hat die Talente, ach und ich bin so arm dran. Jeder hat einen ganz bestimmten Weg und Gott hat es uns ganz genau ausgesucht. Wissen Sie, was Sie jeden Tag tun sollten? Sich mal vor den Spiegel stellen und dem Herrn danken. Oh, lieber Gott, ich danke dir, dass du mich so geschaffen hast, wie ich bin. Und dann können Sie den Lobpreis noch ausweiten und den Herrn preisen und ihm danken für alle Talente, die er Ihnen nicht gegeben hat. Denn dann bleiben genau die übrig, die Sie brauchen auf dem Weg zur Heiligkeit. Das sollten Sie mal lernen. Vielleicht können Sie das heute mal machen im Gebet, dem Herrn mal danken für all das, was Sie früher vielleicht unglücklich gemacht hat, wo Sie sagten, ach, das hätte ich auch noch gerne und das hätte ich noch gerne. Aber das ist für Sie nicht vorgesehen. Der liebe Gott hat für jeden eine bestimmte Form vorgesehen. Wissen Sie, da gibt es ja ein sehr schönes Wort im Römerbrief, im Kapitel 12. Ich lese Ihnen das mal vor. Da schreibt der heilige Paulus, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, sondern strebt danach, besonnen zu sein, jeder nach dem Maß des Glaubens, das Gott ihm zugeteilt hat. Sehen Sie, da ist diese Vernünftigkeit, dass wir das annehmen, so wie Gott uns geschaffen hat. Und wissen, das ist die Form, in die Gott das hineingeben möchte, was ich brauche, um das Ziel zu erreichen, zu dem er mich geschaffen hat. Und dann müssen wir noch eins bedenken. Wissen Sie, es gibt ja in der katholischen Kirche eine sogenannte Heiligsprechung. Aber Heiligsprechung hat nichts damit zu tun, dass jemand, der heilig gesprochen wird, dann auch in den Himmel kommt. Der ist ja schon drin. Sondern es ist im Grunde nur eine disziplinarische, eine ordnungsgemäße, rituelle Sache, den Leuten zu erlauben, jemanden zu verehren und als verehrungswürdig zu betrachten, der ein vorbildliches Leben als Christ geführt hat. Und damit es nicht irgendwelche Irrläufe gibt und dann irgendwelche Leute auf den Podest gehoben werden, die da gar nicht hingehören und so. Deswegen hat die Kirche sich vorbehalten, diese Verehrung gewissermaßen zu regeln. Aber wie gesagt, sie befindet nicht darüber, ob jemand in den Himmel kommt oder nicht. Völlig unsinnig. Aber es gibt eine allererste und einzige Heiligsprechung aus dem Munde Jesu. Und wissen Sie, wer das war? Ein Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wurde. Ein Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wurde. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Überlegen Sie einmal, Heiligsprechung eines Verbrechers. Es gibt in Frankreich, gab es einen solchen, der hieß Jacques Fesch. In den 50er Jahren. Er hatte zwei Leute ermordet, einen Polizisten darunter bei einem Bank- oder Raubüberfall, wurde zum Tode verurteilt und wurde auch hingerichtet. Aber vom Todesurteil bis zur Hinrichtung vergingen einige Jahre. Da wurden dann noch irgendwelche Begnadigungsgesuche eingereicht und so weiter, zog sich lange hin. Und in dieser Zeit wurde dieser Jacques Fesch, dieser Verbrecher, zu einem Heiligen. Es ist eine unglaubliche Geschichte, seine Briefe einmal zu lesen, die er aus der Zelle geschrieben hat, nachdem er zu Christus gefunden hatte in einer Bekehrung. Und er wurde wirklich ein Mystiker. Wenn man seine Briefe liest, meint man, der heilige Therese von Avila würde die Feder führen oder so. So ungefähr. Und er ist also, und dann wurde, nachdem also diese Wandlung bei ihm vollzogen wurde, wurde ein Gnadengesuch eingereicht, seine Todesstrafe in eine zeit- oder lebenslängliche Strafe umzuwandeln. Und das Gericht hat es abgelehnt. Und darauf schrieb Jacques Fesch in einem letzten Brief: Ich bin Gott dankbar, dass dieses Gesuch abgelehnt wurde. Und dass die Todesstrafe über mich verhängt bleibt. Weil ich genau meine Schwachheit und Armseligkeit kenne. Und ich weiß ganz genau, diesen Stand der Gottesliebe, den ich jetzt habe, den könnte ich so lange nicht mehr halten, wenn ich begnadigt würde. Dann will ich lieber jetzt heimgehen zu Gott. Das finde ich wunderschön. So, Gott hat so viele Wege, auch mit den Verbrechern im Gefängnis. Aber da könnte ich Ihnen noch vieles drüber erzählen. Ja, machen wir hier eine Zäsur und fahren mit den Gedanken heute Nachmittag fort. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.